Da habe ich noch eine andere Frage, Anouk, an dich. Wie vielfältig ist das Radio Lora als Gesamtes? Wie sieht das aus? Und noch eine zusätzliche Frage, sind die verschiedenen Communities untereinander auch verbunden oder eher ein bisschen einfach alle machen so ihr Ding?
Ja, beides würde ich sagen. Also ich glaube, das Radio Lora ist ziemlich vielfältig, also es sind ja etwa 300 Sendungsmachende, die über 100 Sendungen in fast 20 Sprachen gestalten. Und ich glaube, das Radio Lora bildet eigentlich sehr viel ab von den Communities, die aktiv sind in Zürich, also aus den verschiedenen Bereichen, aus dem Kulturbereich, also die ganzen DJ-Sendungen, da sieht man auch die verschiedenen, wie sagt man, Bewegungen in der Musik, die es gab, also die Hip-Hop-Sendungen, die Techno-Sendungen, also so, alle diese Communities haben eigentlich ihre eigenen Sendungen und behalten sie auch, also auch Bewegungen, die es vielleicht jetzt nicht mehr so präsent sind in irgendeiner Szene, gehen am Radio noch weiter. Was auch, glaube ich, sehr wichtig ist beim Radio, sind, es gibt sehr viele Exilsendungen, also Exil-Communities, die ihre eigenen Sendungen haben. Und da kann man auch wirklich die ganze Vielfalt sehen. Also es gibt zum Beispiel fast 5 Sendungen auf Farsi von Menschen gestaltet aus dem Iran, weil es auch innerhalb dieser Organisationen vielfältige Strömungen und Tendenzen gibt und die dann auch ihre eigenen Sendungen am Radio machen. Also ich glaube, so vielfältig wie die Kämpfe sind der Bewegungen in Zürich, also natürlich auch die Exilsendungen, dann die verschiedenen politischen Strömungen haben ihre eigene Sendung. Es gibt viele Menschen mit Fluchterfahrung, Migrationserfahrung. Auch schon innerhalb der feministischen Redaktion sind wir sehr vielfältig. Also es gibt eben die queer-feministischen Sendungen, die Lesben-Sendungen, Frauensendungen. Vom Alter her sehr breit. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie die jüngsten Radiomachenden vom Lora sind, aber sicher noch Teenager bis zu alten Personen gibt es Sendungen ja, in der ganzen Bandbreite.
Kannst du uns noch sagen, wie ist der Ablauf, wenn sich jemand oder eine Community für einen Sendungsplatz interessiert am Radio Lora?
Genau, der Ablauf ist so, wenn jetzt jemand Sendung machen möchte, kann sich die Person am besten bei der Betriebsgruppe melden, also bei einer der Personen, die die Programmbetreuung machen, Programmstellen, Frauenstellen, Infosendungen, und da kann man einmal den ersten Kontakt aufnehmen und sich wie beraten lassen, wie man am besten vorgeht. Danach ist der Ablauf so, dass man ein Konzept einreichen muss. Dieses Konzept sollte den LoRa-Prinzipien entsprechen, also einfach irgendwie. Das ist sehr breit, aber natürlich haben wir eine Vision, eine gemeinsame, und das muss irgendwie Teil dieser Vision sein. Dieses Konzept reicht man ein an die Programmkommission, die Sendekommission. Die Sendekommission ist ein Gremium, das jedes Jahr an der von der Mitgliederversammlung vorgeschlagen wird und dann bestätigt wird vom Vorstand von Radio Lora. Und sie hören dies, also sie lesen dieses Konzept, da muss man ein Demo einreichen, eine Sendung, und dann kann man einen Sendeplatz bewilligt bekommen. Man muss auch eine kleine Radioausbildung machen, also Radio machen ist von der technischen Seite im Studio sehr schnell erlernbar. Also wir haben einen Radiogrundkurs, der dauert 3 Tage. Crashkurs, 1 Tag Technik, 2 Tage Journalismus, und dann kann man eigentlich starten.
Okay, danke für die Ausführungen. Möchtet ihr noch an eure Blogs etwas anhängen oder können wir in die Diskussion einsteigen? Ist gut. Gerne möchten wir ein paar Punkte diskutieren, vielleicht hier zuerst auf dem Podium und dann in einem späten Zeitpunkt auch noch gerne aus dem Publikum. Ich möchte euch fragen, wie seht ihr das mit der Digitalisierung der Medien? Gibt es da positive Möglichkeiten und was sind die Gefahren, eben die sogenannte Bubblebildung, Fake News etc.? Wer möchte dazu etwas sagen?
Soll ich anfangen in dem Fall? Okay, ja, also ich denke, das ist wirklich eine völlig neue Situation entstanden, wenn man es vergleicht mit vor 40 Jahren, als es das LoRa erstmals auf Sendung ging. Und heute kann ja jeder und jede eigentlich Sendungen machen, kann einen Podcast machen oder man kann irgendwie Blogs schreiben. Und es gibt entsprechende Angebote von Webseiten, von Portalen, wo man das raufladen kann. Das heißt, es ist eigentlich im Prinzip eine totale Demokratisierung, kann man sagen, vorhanden. Das Problem ist halt, dass gleichzeitig auch, es fehlen natürlich dann irgendwelche Standards und Qualitätskontrollen und man sieht das ja auch eben, dass eigentlich jetzt mit der Digitalisierung auch das Ganze, dass falsche Informationen eigentlich viel schneller sich verbreiten und auch viel gefährlicher geworden sind. Dass im Prinzip eine Situation, wie man vielleicht von Geschichten aus dem Mittelalter kennt, wo sich so Gerüchte verbreiten, wo es eben keine Medien gab. Und wo dann Hetze betrieben werden konnte gegen Frauen, eben, die dann als Hexen verbrannt wurden und Juden und so weiter. Also wir haben eigentlich eine ähnliche Situation, erstaunlicherweise, obwohl es eben diese Demokratisierung oder diese Verbreitung, obwohl jeder jetzt Medium machen kann, merken wir auch, dass es... Dass wie gefährlich auch das sein kann. Das heißt, es braucht Medienkompetenz, denke ich. Das ist eigentlich noch viel wichtiger geworden. Jeder und jede muss einordnen können, was das für Informationen sind, was das für ein Medium ist, was das für eine Person ist, die die Information gibt. Nur so kann man überhaupt feststellen, wie relevant ist das und wie glaubwürdig ist das auch? Das sind einfach ganz neue Probleme, die wir jetzt haben und die, glaube ich, die nicht gelöst sind.
Wenn ich zu diesen Punkten noch ergänzen kann. Ich denke, viele leben auf dieser digitalen Ebene und sind sich natürlich bewusst, dass das, was sie konsumieren und die Empfehlungen, die sie bekommen, nicht neutral sind, sondern anhand von ihren Daten, die ständig verkauft, also gesammelt und verkauft werden, also anhand von dieser Kommerzialisierung von unseren Interessen, von unseren Identitäten, funktioniert das ganze System. Und hier komme ich deshalb wieder auf das Thema, also Ownership, also wem gehören die Plattformen, die wir benutzen, wer macht Geld durch unsere Verwendung von diesen Plattformen. Natürlich sind die meisten Community-Medien, Community-Radios inzwischen auf alle Social-Media-Plattformen und verwenden sie, um sich zu vernetzen, um sich bekannt zu machen und so weiter. Aber immerhin bleiben dann die Inhalte und bleiben die Plattformen, wo die Inhalte produziert werden, in den Händen der Community-Medien selber. Und vor allem wird dort auch genau diese also kritische Medienkompetenz auch erlernt. Also da lernen Menschen viel, viel mehr, als wie man eine Sendung schneidet. Also man lernt genau also in diese differenzierte Art und Weise, was bedeutet es, eine Recherche zu machen? Also was sind Informationsquellen? Was bedeutet eine Berichterstattung? Und so weiter und so fort. Das Andere Aspekt ist natürlich, also dass die meisten haben inzwischen auch vergessen, dass Qualitätsjournalismus etwas kostet. Und sehr wenige Leute sind inzwischen auch leider bereit, also für Qualitätsinhalte zu bezahlen. Und das hat dann natürlich zu der Situation, die Daniel vorhin erklärt hat, geführt. Und hier, und ich versuche das nicht allzu lang zu machen, aber also ich denke, hier ist es gerade deswegen wichtig im Allgemeinen, also ich arbeite immer mit dem Prinzip, also Wissen ist Macht, also wir müssen Zugang zu den Instrumenten haben, die uns auch helfen können, etwas zu verändern. Und gerade weil man weiß, dass Qualitätsjournalismus im digitalen Zeitalter absolut in Gefahr ist, wurde vom Europarat, also von diesen Menschenrechtsorganisationen, eine Empfehlung erlassen 2022, also die ist noch relativ neu. Und es betrifft natürlich auch die Schweiz, also die Schweiz hat sich auch dazu verpflichtet und ich meine, diese Punkte müsste man politisch auch anwenden in einer Gegenkampagne zu dieser Halbierungsinitiative zum Beispiel, weil da steht es also schwarz auf weiß, dass finanzielle Nachhaltigkeit essentiell ist für die freie Meinungsäußerung, dass die Staaten garantieren müssen, dass die digitale Entwicklung nicht sozusagen zum Nachteil der Qualitätinhalte ist. Und ich entschuldige mich jetzt für meine Deutschfehler, aber das steht es eben schwarz auf weiß. Ich zitiere, die Staaten sollten die notwendigen Schritte unternehmen, um die finanzielle Nachhaltigkeit des Qualitätsjournalismus als öffentliches Gut sowie die strukturellen Bedingungen für seine Entwicklung zu gewährleisten. Und es braucht also eine gezielte Unterstützung auch also von natürlich unabhängigen JournalistInnen, inklusive FreelancerInnen, von Community-Medien natürlich und umso mehr auch von öffentlich-rechtlichen Medien, weil sie ja diesen Service Public leisten. Und hier in der Schweiz gehören eigentlich die Community-Radios auch also zum Service Public. Also wir bekommen einen Teil von diesen Gebührensplitting-Geldern, genau weil wir diese sprachliche und kulturelle Vielfalt ermöglichen, weil wir Aus- und Weiterbildung leisten und weil wir nicht kommerziell sind. So.
Anouk, möchtest du noch was anfügen?
Ja, also ich glaube, für mich ist die Digitalisierung auch, eben wie du hast von Ownership gesprochen und eigentlich haben wir angefangen mit den Besitzverhältnissen und ich glaube, eben die Digitalisierung an sich ist irgendwie ja, so gut, wie sie ist. Ich weiß es nicht. Also als Radio haben wir viele Vorteile, dass wir die digitalen Medien nutzen können, dass wir uns selber informieren können, was passiert. Aber worauf es ankommt, ist natürlich, wer diese digitalen Medien kontrolliert. Und dass diese sogenannten sozialen Medien in der Hand von Konzernen sind, die gewisse Interessen haben und die eigentlich die Informationen kontrollieren, das ist ja eigentlich das Problem oder die Frage, oder? Und damit sind natürlich diese Medien auch zu einem Teil noch weiter außerhalb einer demokratischen Kontrolle als auch kommerzielle Medien hier, weil hier mindestens, oder auch wenn, sagen wir, Blocher all diese Zeitungen besitzt und darüber auch zu den, also zur Bevölkerung spricht, kann man das irgendwie sehen, man weiß, wem es gehört und was diese Person sagt, es ist irgendwie wie noch näher greifbar, aber wie diese internationalen Konzerne die diese Medien auch nutzen für den politischen Einfluss. Also man sieht das ja zum Beispiel sehr stark auch in Lateinamerika bei diesen Ultrarechten wie Bolsonaro zum Beispiel oder auch in verschiedenen anderen Ländern, wie sie diese Medien gezielt nutzen und kontrollieren, um Einfluss zu nehmen eben auf die ganze politische Propaganda und den politischen Diskurs. Und das eigentlich ganz außerhalb ist irgendeiner demokratischen Einflussnahme, oder? Also man kann dann vielleicht nur noch hoffen, dass Mark Zuckerberg irgendwann sagt, okay, Trump raus, es ist jetzt auch für uns zu viel auf Twitter, auf Facebook. Also und das, denke ich, ist das Problem, oder? Dass dadurch wirklich so die demokratische Kontrolle völlig verloren geht und es auch, ich denke, noch stärker verschleiert ist für uns zu verstehen, warum welche Informationen woher und wie kommen. Und es wird ja sehr gezielt genutzt und auch programmiert durch diese Bots und das ist total undurchsichtig und ich glaube, das ist ein demokratisches Problem eigentlich.
Ja. Jetzt kommen wir gerade eigentlich ist gerade eine Überleitung zu der Frage oder dem Diskussionspunkt, wie sich freie Radios organisieren sollten oder am besten täten und wie eben der Besitz der Produktionsmittel funktioniert und woher die Ressourcen kommen. Zum Teil wurde es ja schon angesprochen, aber hier vielleicht doch noch mal das darlegen, wie funktionieren diese freien Radios, was ist auch die Funktion im Sinn von Selbstermächtigung, weil wir wissen ja auch zum Teil bei Radio Lora, dass vielleicht gar nicht so viele Leute zuhören, aber dass es auch sehr, sehr wichtig ist für die Leute, die Radio machen, in ihrem Weg zu eben Informationsgestaltung, zu Bewusstseinsbildung etc. etc. und dann vielleicht auch Möglichkeiten gibt, anderswo zu arbeiten oder sich anderswo inhaltlich zu engagieren. Also, dass der Weg quasi durch das Radio auch, Skills gibt, die den Leuten weiterhelfen können.
Ja, also es geht sehr weit darüber hinaus, was für Inhalte oder was an Sendungen dann tatsächlich entstehen. Also es hat vor allem mit Vernetzung, mit Partizipation und eben mit Ermächtigung zu tun. Es geht genau also um diese sozialen Prozesse, die an einem Ort, das auch einem physischen Ort ist, nicht nur einen virtuellen Ort entstehen können. Und da habe ich immer eben dieses Potenzial auch für diese transkulturelle Vernetzungen gesehen, die natürlich auch gezielt unterstützt werden müssen. Also die passieren nicht unbedingt von alleine. Man darf nicht vergessen, dass alle, die im LoRa Sendung machen, machen das freiwillig. Sie werden nicht bezahlt dafür. Also es ist nur eine kleine Gruppe von bezahlten Angestellten, die das Ganze am Laufen hält. Und dass man dann noch also von den freiwilligen Sendungsmachenden dann noch erwartet, dass sie noch darüber hinaus sich für dieses oder jenes interessieren sollten und noch mehr freiwilligen Arbeit leisten sollten, ist alles nicht selbstverständlich. Und dass das heute nach 40 Jahren immer noch funktioniert, ist für mich der beste Beweis, dass diese Erfahrungen wirklich einen enormen Wert haben. Es braucht aber natürlich auch eine starke und solide Finanzierung und die sollte am besten sehr vielfältig sein. Das heißt also, man braucht auf jeden Fall eine starke Mitgliederbasis. Und LoRa hat also seit den Anfängen eine breite Abstützung immer genießen können, aber das eben ernährt sich auch nicht von selber. Also man muss dranbleiben. Bitte werdet LoRa-Mitglieder, wenn ihr das nicht seid. Bitte macht ein bisschen auch Werbung dafür. Es braucht Projekte, die von Stiftungen getragen werden. Das ist auch eine wichtige Finanzierungsquelle. Und es braucht natürlich auch also diese öffentlichen Fördergelder. Also das ist schon also eine sehr wichtige Säule für das Ganze. Und europaweit hat es ganz viele verschiedene Systeme und Modelle. Ich denke, in der Schweiz haben wir sicher Vorteile, was die Finanzierung betrifft und auch was die Anerkennung betrifft. Aber es ist natürlich auch hier sehr viel in Bewegung mit den neuen Konzessionen und viel ist auch noch sehr unklar. Aber man darf nicht vergessen, dass in anderen Ländern diesen Begriff von diesem dritten Mediensektor, von Community-Medien, gar nicht juristisch anerkannt ist und Leute immer irgendeinen Zwischenweg finden müssen, um überhaupt also senden zu dürfen. Und wie gesagt, also soziale Medien sind keine wahre Alternative, zum einen, weil sie eben in den Händen von Millionären sind, zum zweiten, weil sie unsere Daten verkaufen und vermarkten und zum dritten, weil sie Stereotypen und Vorurteile reproduzieren, indem sie als Spiegel der aktuellen Gesellschaft wirken. Das heißt also, alle rassistische, sexistische und so weiter Klischees, die wir auf soziale Medien und digital, also online vorfinden, die Gründe dafür, die sind in der Gesellschaft. Und ich finde, an einem Ort wie LoRa kann man versuchen, etwas zu ändern, damit diese sexistische und rassistische Strukturen sich auch verändern, die wir dann, weil sie eben durch die Daten, die bei Algorithmen in sozialen Medien verwendet werden, dann auch reproduzieren. Das heißt, ich finde, die Veränderungen müssen in der Gesellschaft starten und Orte wie LoRa sind dafür unerlässlich.
Möchtet ihr noch was anfügen?
Zur Organisation?
Ja, oder wie das am besten organisiert sein sollte, damit so viele Leute wie möglich, ohne dass es sich wahnsinnige Prozesse gibt, bis eine Entscheidung gefällt wird. Das ist ja auch immer ein bisschen ein Problem von selbstverwalteten Strukturen, dass der Entscheidungsfindungsprozess sehr lange, lange, lange dauert. Vielleicht dann nicht mehr die Reaktion ist auf den Moment, der eine Rolle spielt. Also so als kleine Anmerkung. Also.
Ja, das ist sicher immer ein jetzt aus der Perspektive vom Radio LoRa ist ein Ringen immer um die beste Organisationsform. Also es ist ein konstanter Prozess. Radio LoRa hat sich ja vor ein paar Jahren also vor 10 Jahren begonnen, daran zu arbeiten, sich eine neue Struktur zu geben, also legale Struktur. Und das ist dann vor ein paar Jahren zum Abschluss gekommen. Ist jetzt eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Und der Clou daran ist einfach, dass der Verein Radio LoRa die ganzen Aktien hält und deswegen eigentlich der Verein, die Vereinsmitglieder, die Leute sind, die über das Radio entscheiden. Und ich glaube, ich meine, in solchen Versammlungen oder in solchen auch irgendwie Gremien von Leuten, die das nicht hauptberuflich machen, kann es sein, dass es manchmal lange geht oder nicht immer zu den besten Entscheidungen kommt. Aber was zentral ist, ist ja, wenn es kommerziell wäre, dann würde ja entscheiden sozusagen irgendeine reiche Familie, die das besitzt, entscheidet irgendwie grundsätzlich und dieses hat sicher ein schlechtes Resultat, kommt sicher eine schlechte Entscheidung raus. Oder wenn wir in unseren Inhalten davon abhängen, was sich am besten vermarkten lässt, ist es ja auch, also kommt keine gute Entscheidung raus. Deswegen glaube ich, in solchen Projekten, ja, manchmal ist es kompliziert, aber ich bin überzeugt, dass die Entscheidungen gar nicht so schlecht rauskommen.
Ich bin schon ganz lange nicht mehr bei LoRa aktiv. Mir ist jetzt vieles auch wieder in den Sinn gekommen, wo ich angefangen habe. Und eben also erstens muss ich noch sagen, wegen dem Ausbildungsfaktor. Eben, wenn ich hatte 1983 irgendwie meine Lehre abgebrochen und hatte keine Ausbildung in der Schule, also abgeschlossene. Und eigentlich hat mir LoRa eben diese Ausbildung ermöglicht oder ich konnte mich dort irgendwie ausbilden. Sind Leute wie Jürg Frischknecht, hat Kurse gemacht, wie man recherchiert und so weiter. Und das hat mir unglaublich viel gegeben auch und hat mich letztlich zum Journalismus geführt. Und eben auch diese Möglichkeit, auch eben diese Selbstermächtigung, das heißt für Leute, die jetzt nicht irgendwie einen Hochschulabschluss haben, einfach irgendwie Medien, ein Radio zu machen, Sendungen zu machen, das ist eben wahnsinnig wichtig. Und das hat man normal in anderen Radios nicht. Da gibt es riesige Hürden, oder? Eben auch sprachlich, dass man irgendwie, wenn man jetzt nicht deutsche Muttersprache ist, ein Radio machen will, also wo will man das sonst machen? Dass man braucht, also das sind ganz viele eigentlich wichtige Dinge, die Radio Lora und diese Gemeinschaftsradios irgendwie bieten. Und ich finde, es sind auch Labors, Lora und die anderen, das sind Labors, eben wie auch, ich möchte jetzt nicht pathetisch werden, aber es geht wirklich auch irgendwie Labors der solidarischen Gesellschaft. Also ich meine, wir sind ja wirklich jetzt in einer sehr krisenhaften gesellschaftlichen Situation und ich finde, umso wichtiger sind solche Einrichtungen wie das LoRa, wo eben ganz unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Communities zusammenkommen und ein Projekt zusammen eben jetzt seit 40 Jahren schon irgendwie betreiben und weit betreiben möchten. Also es ist so wichtig, glaube ich. Und eben es ist auch wichtig, dass man die Finanzen, oder dass man da irgendwie aufpasst, sicher, dass man sich nicht so stark von diesen Staatsgeldern abhängig macht. Obwohl es total gut war, finde ich auch. Weil am Anfang hatten wir ja keine Staatsgelder. Aber dass man jetzt diese hat, das hilft einem ja. Eben, man kann Leute einstellen für Ausbildungen, für Kurse, für Projekte. Das ist nötig. Aber man darf nicht vergessen, dass man trotzdem auch Strukturen hat, die auch funktionieren würden, wenn die Staatsgelder gestrichen oder mindestens teilweise wegfallen. Weil das ist einfach eine Gefahr, die immer besteht. Und natürlich muss man dafür kämpfen, dass das dann nicht passiert, aber wir müssen einfach diese Stärke dieser Projekte quasi an denen arbeiten, oder, dass sie auch autonom sind.
Ja, da führst du mich gerade weiter. Ich habe noch eine andere Frage, die ich euch stellen möchte. Und zwar, haben Community-Radios eine Vorreiterrolle? Du hast das solidarische Zusammenarbeiten erwähnt. Was wäre sonst noch? Habt ihr da auch noch was dazu zu sagen?
Ja, ich glaube, dass wir auch sehr schnell neue Debatten, politische Debatten aufnehmen. Also, dass sicher viele Themen, Themen, Theorien, Kämpfe, die auch später von anderen Medien aufgenommen werden, zuerst im Radio Lora also debattiert werden oder diese Stimmen da aufgenommen werden, die Leute interviewt werden vom Lora. Also das sehe ich mega oft. Von dem her denke ich, von den Inhalten her auf jeden Fall. Wir haben einfach diese Möglichkeit, dass wir Themen aufnehmen können, wenn sie vorkommen. Wir müssen das nicht erst, wenn das irgendwie so ein gewisse schon ein größeres Publikum hat einerseits und andererseits denke ich eben durch diese Struktur, dass wir nicht Journalistinnen sind, die auch sehr viel im Büro arbeiten, sondern eigentlich einfach Leute mit ihrem Leben und ihrem Hintergrund, bekommen wir sehr viele Sachen mit. Ich denke, Radio Lora hat sehr spannende Kontakte immer zu den verschiedenen Bewegungen, auch international, und nimmt da sicher eine Rolle ein. Auch bei Debatten, also zum Beispiel im Sprachgebrauch, oder gibt es ja immer dieses schöne Beispiel, wir sind auch stolz darauf, dass das erste, innen, das abgedruckt wurde, also JournalistInnen, das Binnen-I, das war eine Anzeige vom Radio Lora in der Wochenzeitung. Also da haben wir, da waren wir die Ersten. Ich glaube auch bei anderen Themen, also zum Beispiel jetzt der Begriff Avia Yala, den wir begonnen haben zu benutzen am Radio Elora, anstelle zu sagen eben Lateinamerika, weil es geht ja um Länder, die eigentlich mit Latein in dem Sinn nichts zu tun haben, sondern das ist ein Kolonialbegriff, und aus den Kämpfen in Avia Yala wurde das eben debattiert und da gibt es andere Vorschläge, und am Radio Lora sprechen wir schon darüber, und ich bin sicher, das wird nachher auch Eingang finden in andere Debatten. Ich habe noch ein Beispiel, also auch denke ich, habe ich bemerkt während der Pandemiezeit, als die Polizei sich ja